Also, es geht um die Scheinargumente der Grabanbeter, weil leider heute einige behaupten, dass die Anbetung, zum Beispiel der Verstorbenen, wir reden jetzt über den Schirk, der in der islamischen Welt leider verbreitet ist. Wir reden jetzt nicht über Buddhismus und so weiter. Wir reden über den Schirk, der in der islamischen Welt verbreitet ist. Und das sind eigentlich Gräberkulte. Also das Grab anzubeten, Opfern für Gräber, Gräber zu umrunden. Deswegen dieses Thema. Nun gibt es leider einige, die gesagt haben, es ist erst dann Schirk, wenn man dabei an die Göttlichkeit dieses Verstorbenen glaubt. Glaubt man nicht an die Göttlichkeit, Rububiyya, also dass er Herrschaft, also dass er Eigenschaft des Rabb, des Herrn hat. Glaubt man das nicht, dann ist es zwar haram, aber es ist kein Schirk. Und natürlich ist das ein gravierendes Problem, denn es ist ein Unterschied, ob du eine Sünde begehst, die nur haram ist, wie Alkohol trinken, oder ob du Schirk begehst. Und das Problem ist, dass dies verbreitet wird von einigen. Ich habe ja das letzte Mal schon angedeutet, einmal Yasser Qadi und einmal Haytham al-Haddad. Und hier sehen wir wieder, wie wichtig die Regel ist, nehmt die Religion von denen, die bereits gestorben sind. Denn der Lebende ist nicht sicher vor Versuchungen. Denn warum will man unbedingt dieses etablieren, dass es erst Schirk ist, wenn er tatsächlich an göttliche Eigenschaften denkt, um die Umme zu vereinen? Bitte lasst uns von Themen, die uns trennen. Damit wir die Umma vereinen, verwischen wir alles. Anstatt dass wir sagen, guck mal, wer es nicht verstanden hat, den klären wir ja gerne und liebevoll und nachsichtig auf. Aber ich kann doch nicht Schirk für erlaubt erklären, nur damit ich die Umma vereine. Oder eine falsche Aqida in Sachen Namen und Eigenschaften Allahs relativieren, um die Umma zu vereinen. Die Umma wird nicht vereint, wenn Fehler nicht zu Fehlern erklärt werden, sondern die Umma wird vereint, wenn wir miteinander umgehen oder wenn wir wissen, wie wir mit denjenigen gehen, die Fehler machen, weil sie es nicht wissen oder weil sie es missverstanden haben. Aber leider, aufgrund dieses Ziels, wir wollen die Umma vereinen, wird dieser Salat gemacht. Schön wäre es, wenn es ein Salat wäre. Also wollen wir jetzt etwas detaillierter über dieses Thema sprechen. Und noch einmal, nehmt die Aqida von den großen Gelehrten. Immer wieder wird es und immer häufiger wird es in Social Media neue Gesichter geben. Professor, Doktor, das ist egal. Der hat an der Uni studiert, das ist egal. Der ist Schüler vom Großgelehrten, das ist egal. Wie, das ist egal? Sagt er das, was der Großgelehrte sagt? Nein, dann ist egal. Dann ist egal. Die Khawarij, die Ersten, die saßen beim Propheten, alayhi salatu wassalam. Die haben den Koran mitbekommen. Und trotzdem sagte er zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, er sei gerecht. Das heißt, nur die Gegenwart, also derjenige, dass du, oder dass diese Person bei einem Gelehrten war, heißt nicht, dass er nun das weiter vermittelt, was der Gelehrte gesagt hat. Vielleicht entgleist er, und das ist sehr oft. Also, was ist die Lösung? Die goldene Regel der Salaf. Nehmt die Religion von denen, die bereits gestorben sind. Ja, darf ich nicht lernen bei einem Lebenden? Doch, du kannst ja nicht bei einem Toten lernen. Aber du lernst bei einem Lebenden, der einem bereits verstorbenen Großgelehrten folgt. Denn der Lebende kann einen Rückzieher machen aus verschiedenen Gründen. Es mag sein, wie gesagt, wir müssen die Umma vereinen und so weiter und so fort. Das ist kein islamisches Ziel im Sinne von, dass wir das Schicksal ändern können. Es ist ein islamisches Ziel, macht es so gut es geht, aber nicht egal was komme und wenn wir die Aqida relativieren und Schirk erlauben und was weiß ich was erlauben, Hauptsache wir kommen, das hat Allah Azza wa Jalla nicht gesagt. Also deswegen noch einmal dieses Thema etwas detailliert. Erstens, Al-Ibadah ist die Botschaft aller Propheten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Und wahrlich, wir haben in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt mit der Botschaft, dient Allah und meidet die falschen Götter. Jede Gemeinschaft hat diese Botschaft mitbekommen. Also überall gab es Propheten oder Gesandte, die zu Allah subhanahu wa ta'ala aufgerufen haben. Das heißt natürlich nicht, dass jeder einzelne Mensch es mitbekommen hat. Es gibt Orte, Zeiten, wo einige Personen es nicht mitbekommen haben. Aber ansonsten, Allah azza wa jalla hat diese Botschaft auf der ganzen Erde verbreitet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ.
Und wir sandten vor dir keinen Gesandten, dem wir nicht offenbart hätten, es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir. Qatada rahimahullah sagte, die Gesandten wurden mit Aufrichtigkeit und dem Tauhid gesandt. Das war die Hauptaufgabe. Al-Muallimi al-Yamani rahimahullah ta'ala sagt nun zu dieser Problematik, warum gibt es Leute, die erklären, Schirk-Akte zu Nicht-Schirk-Handlungen. Er sagt, ich habe über die weit verbreiteten Meinungsverschiedenheiten unter der Umma in den späteren Jahrhunderten hinsichtlich der Inanspruchnahme der Hilfe der verstorbenen Frommen, der Verehrung ihrer Gräber und ihrer Stätten sowie der Verehrung mancher lebender Schuyuch nachgedacht. Also er sagt jetzt nicht, es gibt einen Meinungsunterschied, sondern bei den Menschen, jetzt nicht bei den Gelehrten. Sondern er sagt, ich habe mir das angeschaut und sage mal, warum gibt's das überhaupt? Also wie kann jemand kommen und Gräber anbeten? Einige der Umma behaupten, vieles davon sei Schirk. Andere sagen, es sei eine Bid'a. Wieder andere halten es für die Wahrheit. Und ich habe gesehen, dass viele Menschen in die Verehrung von Gestirnen, Geistern, Dschinn gefallen sind, was länger zu erläutern wäre. Dann sagt er, das Grundproblem ist was? Die Definition von Ibadah, beziehungsweise eben von Tauhid und Schirk. Das müssen wir erst einmal definieren. Er sagt, das ist das Grundproblem. Wenn du nicht weißt, was Ibadah bedeutet, dann wirst du Sachen zur Ibadah hinzufügen, die gar nicht hinzugefügt werden dürfen, oder auslassen, was aber zur Ibadah gehört. Also kommen wir zum Begriff Ibadah. Was bedeutet Ibadah? Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, die Anbetung, also Ibadah, vereint zwei Grundelemente. Die höchste Liebe bei höchster Demut und Unterwerfung. Die Araber sagen, ein Weg ist mu'abbad, also geebnet. Das ist also die sprachliche Definition der Ibadah. Etwas ist geebnet oder leicht gemacht. At-ta'abbud bedeutet sich demütigen und unterwerfen. Wer liebt, ohne sich zu unterwerfen, betet nicht an, also führt keine Ibadah. Und wer sich unterwirft, ohne zu lieben, betet ebenfalls nicht an. Vielmehr muss er liebend unterwürfig sein. Also die Ibadah ist die Unterwerfung aufgrund von Liebe. Also, die Liebe ist so stark, dass man sich unterwirft. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, definierte die Ibadah. Er sagte, es ist ein umfassender Begriff für alles, was Allah liebt und womit er zufrieden ist, von Worten und Taten, den Verborgenen und den Offenkundigen. Was ist Ibadah? Alles, was Allah liebt. So, und jetzt kommen wir zu unterteilen. Entweder es sind Aussagen oder es sind Taten. Und diese beiden Kategorien sind entweder verborgen, also im Herzen, oder offenkundig. Verborgene Aussagen bedeutet also die Aussagen des Herzens. Verborgene Taten bedeutet Taten des Herzens. Was sind Aussagen des Herzens? Dein Glaube. Dass du an Allah glaubst, bedeutet, dein Herz hat gesagt, ich glaube an Allah. Dass du nun Geborgenheit, Sehnsucht, Vertrauen fühlst gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, das sind Handlungen des Herzens. Das sind die inneren Dimensionen der Ibadah. Dann gibt's noch äußere Dimensionen der Ibadah, also mit dem Körper. Spenden, Fasten, die Pilgerfahrt, Koran lesen. Hier haben wir auch Aussagen und Taten. Koran lesen ist eine Aussage und wir haben Taten, die Kaaba zu umrunden. Das ist also Al-Ibadah. Alles, was Allah liebt, an Aussagen oder Taten, offenkundig oder verborgen. Heißt nun was? Also alles darf man nur Allah widmen. Schirk gibt es also durch die Aussagen des Herzens, wenn du nicht mehr an Allah glaubst, möge Allah bewahren, oder du glaubst, dass es einen anderen Gott gibt außer Allah, möge Allah bewahren, oder durch die Handlungen des Herzens, du fürchtest einen anderen außer Allah, keine natürliche Furcht wie die Furcht vor einem Löwen. Die natürliche Furcht, die natürliche Liebe, das ist keine Ibadah. Du liebst deine Eltern, natürlich, wenn du es für Allah machst, kriegst du einen Lohn dafür. Aber das ist eine natürliche Liebe. Es geht hier um die religiöse, die Unterwerfung mit sich führt. Also das sind innere Handlungen des Herzens, beziehungsweise eben Schirk. Dann gibt es die äußeren Formen des Schirk. Gräber anbeten, Gräber zu umrunden und so weiter und so fort. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sagte weiter, also an anderer Stelle, was die Demut und das Ergebensein der Herzen betrifft, sowie das Eingeständnis der Herrschaft und der Dienerschaft, dies gebührt uneingeschränkt nur Allah, dem Segensreichen und Erhabenen allein. Für einen anderen ist dies absolut ausgeschlossen und ungültig. Also er sagt, erstmal gilt, dass du diese Ibadat widmest einem anderen außer Allah, ist verboten. Jetzt kommt er aber zu Handlungen, die nicht unbedingt eine Ibadah darstellen müssen. Also es gibt Handlungen, die nennt man, wie sagt man auf Deutsch, also die kann man so verstehen und so verstehen. Mehrdeutig. Ja, muhtamal, aber auf jeden Fall, ich erkläre es jetzt gleich. Was sagt er? Was aber die Niederwerfung betrifft, Sujud, Niederwerfung, so ist sie eine Rechtsvorschrift unter den Vorschriften Allahs tabaraka wa ta'ala und er hat uns auferlegt, uns niederzuwerfen. Hätte er uns befohlen, vor einem seiner Geschöpfe niederzuwerfen, so hätten wir uns diesem Geschöpf aus Gehorsam gegenüber Allah niedergeworfen. Das ist jetzt ein wichtiger Aspekt zum Widerlegen der Scheinargumente der Grabanbeter. Sie sagen, Sekunde mal, Wenn ihr sagt, sobald du eine Ibadah ausführst, hast du Schirk begangen. Ob du an die Göttlichkeit des Angebeteten glaubst oder nicht, ist Schirk. Haben die Engel sich nicht niedergeworfen vor Adam, alayhi salam? Haben sich die Eltern von Yusuf, alayhi salam, sich nicht niedergeworfen vor Yusuf? Ihr sagt jetzt, ihr Wahhabiten, ihr sagt jetzt, sobald du eine Ibadah vollziehst, Schirk. Auch wenn du nicht daran glaubst, dass er ein Gott ist, dass er göttlich ist. Gut, die Engel haben nicht daran geglaubt, dass Adam göttlich ist. Ist es also Schirk? Nein, ist nicht Schirk. So, was sagt jetzt Ibn Taymiyyah? Er sagt, wer hat denn bitteschön befohlen oder erlaubt, diese Handlung umzusetzen? Allah, Jalla Jalalu. Allah hat den Engeln befohlen, sich niederzuwerfen. Allah hat Yusuf erlaubt, zu seiner Zeit, die Gesetzgebung von Yusuf alayhi salam, dass man sich grüßt durch eine Niederwerfung. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Islam verboten. Also was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, gibt es einen Beleg, dass es erlaubt ist? Ja, machen wir. Gibt es einen Beleg, kein Beleg, dass es erlaubt ist? Machen wir nicht. Also wer entscheidet, dass diese Handlung ist Schirk und diese Handlung ist kein Schirk? Das ist Allah. Du kannst also nicht einen Analogieschluss machen, weil es Handlungen gibt, wie die Niederwerfung, die nicht immer Schirk sind. Okay, alle Schirkhandlungen werden wir so behandeln. Umrunden von Gräber, nee, das, ich denke nicht, dass der jetzt ein Gott ist oder dass er göttlich ist oder dass er irgendwelche Eigenschaften der Göttlichkeit hat. Allah ist der Einzige und so weiter. Aber ich umrunde jetzt das Grab, weil die Eltern von Yusuf haben sich ja auch niedergeworfen. Die Eltern von Yusuf haben das getan, weil es erlaubt war. Wo steht, dass es erlaubt war? Da war doch ein Prophet vor ihnen, oder nicht? Wäre es verboten, hätte dieser Prophet, also Yusuf alayhi salam, ihnen gesagt, stopp, stopp, mach das nicht. So wie zur Zeit des Propheten alayhi salatu wassalam. Als, war es Mu'ad oder wer war es, der sich niedergeworfen hat? Auf jeden Fall, einer der Sahabi hat sich niedergeworfen, dann hat Nabi sallallahu alaihi wasallam gesagt, tue das nicht. Hat gesagt, aber ich habe gesehen, die Priester und so werden begrüßt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass es eben nicht erlaubt ist, da sagte er, würde ich jemandem befehlen, sich niederzuwerfen, dann hätte ich der Frau befohlen, sich niederzuwerfen vor dem Ehemann. Also, eine Geste der Dankbarkeit und nicht Anbetung. Aber selbst das ist verboten. Gruß zum also eine Niederwerfung oder Verbeugung zum Begrüßen ist nicht erlaubt im Islam. Vorher war es erlaubt. Das heißt also, die Tatsache, dass Yusuf a.s. seine Eltern nicht daran gehindert hat, bedeutet, es war erlaubt. So, wo ist jetzt der Beleg, dass das Umrunden der Gräber erlaubt ist? Kein Beleg, also ist es nicht erlaubt. Das heißt, wer legt fest, das ist eine Ibadah, das ist keine Ibadah, das ist Allah. Du schächtest. Schächtest du für einen Verstorbenen, ist es Schirk. Schächtest du, damit du eine Grillparty machst, ist kein Schirk. Da kann jetzt keiner kommen, okay, wir dürfen nie wieder schächten. Warum? Ja, ich denke zwar nicht, dass mein Garten göttlich ist, ja, aber ihr habt ja gesagt, sobald eine Ibadah vollzogen wird, ist Schirk. Nein, 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 nein. Sobald eine Ibadah vollzogen wird, die Allah erklärt hat, dass sie nur für ihn gemacht werden darf, dann ist es Schirk. Zum Beispiel, was sagen diese Grabanbeter und so weiter, die ihre Schuyuch anbeten und so weiter, wie im Sufismus bei den Schiiten, das sind alles diese Sekten, wo das verbreitet ist. Sie sagen, ihr sagt doch, wir dürfen um Hilfe bitten. Und dann sagt ihr, wir dürfen nicht um Hilfe bitten. Sekunde mal, was meinst du jetzt damit? Ja, guck mal, ich will jetzt von Maulana XY Sidi, der verstorben ist, Hilfe bitten. Schirk, a'udhu billah, pass auf. Okay, so, und jetzt bitte ich ADAC um Hilfe. Ich habe eine Panne. Schirk? Die sagen das wirklich gut, jetzt nicht mit ADAC, aber die sagen wirklich, ihr erlaubt ein Hilfegesuch bei den Geschöpfen und bei den Verstorbenen verbietet ihr das. Und ihr sagt, es ist egal, ob du das machst, weil du an die Göttlichkeit glaubst oder nicht. Dann sagen wir, Sekunde mal. Was ist der Unterschied? Der Unterschied, das ist etwas, wozu ein Mensch in der Lage ist. Und das andere, du betest jetzt diesen Verstorbenen an, um Heilung. Du betest ihn an, um zu heiraten, um Kinder zu bekommen. Kann der Verstorbene das? Nein. Also ist das Schirk. Das heißt also, da ist ein Unterschied, das ist nicht das Gleiche. Ibn Taymiyyah sagt nun weiter. Wäre uns die Niederwerfung nicht vorgeschrieben, so wäre ihre Ausführung überhaupt nicht verpflichtend. So war die Niederwerfung der Engel vor Adam eine Anbetung Allahs. Nicht eine Anbetung von Adam, eine Anbetung Allahs. Ein Gehorsam gegenüber ihm und ein Mittel der Annäherung an ihn. Für Adam war sie eine Ehrung, Würdigung. Die Niederwerfung der Brüder Jusufs vor ihm war eine Begrüßung und eine Friedensgeste. Siehst du denn nicht, dass es für Jusuf nicht verwerflich gewesen wäre, wenn er sich vor seinen Eltern aus Höflichkeit niedergeworfen hätte? Das war damals erlaubt. Al-Muallimi sagt, wenn du nun sagst, wie kann es Kufr sein, während Ähnliches einst Iman war? Also die Niederwerfung. Jusuf a.s. Wenn es nicht Kufr ist, ist es erlaubt, oder nicht? Also wenn es nicht verboten ist, ist es erlaubt. Wie kann es jetzt verboten sein? Früher war es erlaubt. Er sagt, die Niederwerfung vor einem Geschöpf ist nicht ein und dasselbe in jedem Fall, sondern sie besteht aus drei Formen. Wenn Allah eine eindeutige Erlaubnis dazu offenbart hat, dann ist sie Iman. Wenn er sie nicht offenbart hat und sie nicht als religiöse Handlung Und wenn sie nicht als religiöse Handlung gemeint ist, so ist sie ungehorsam. Wenn sie aber mit der Absicht der Religionsausübung geschieht, so ist sie eine Lüge gegen Allah, den Erhabenen und Schirk. Also die Ulama erklären diesen Unterschied. Kommen wir nun zu den Belegen aus Koran und Sunna, dass die Göttlichkeit, also der Glaube an die Göttlichkeit der Verstorbenen oder dieser Angebeteten keine Voraussetzung ist für Schirk. Das heißt, eine Ibadah, die Allah als Ibadah definiert hat, darf nicht bei einem anderen gemacht werden oder für einen anderen gemacht werden. Also das ist dieser Aspekt, der berücksichtigt werden muss. Hat es Allah als Ibadah bezeichnet? Dürfen wir nicht machen. Ist es keine Ibadah? Ich bitte dich, helf mir mal, hier die Technik aufzubauen. Ist das eine Ibadah jetzt, wenn ich dich bitte? Das ist keine Ibadah, das ist keine Anbetung, ich bete dich ja nicht an. Also ist es kein Schirk. Ist der Unterschied klar? Al-Quran erwähnte, in unzähligen Ayat, dass die Mushrikun an Allah geglaubt haben. Und dass sie genau wussten, er ist der einzige Schöpfer. Er lässt es regnen und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Und wenn du sie fragst, wer hat Himmel und Erde erschaffen und die Sonne und den Mond dienstbar gemacht, werden sie gewiss sagen, Allah. Wie lassen sie sich also abwendig machen? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Und wenn du sie fragst, wer hat vom Himmel Wasser herabgesandt und damit die Erde nach ihrem Tod belebt, werden sie gewiss sagen, Allah. Und wenn du sie fragst, wen fragt er? An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn er die Götzendiener fragt, Abu Jahl und Abu Lahab und wie sie alle heißen, wer hat's regnen gelassen? Sie werden sagen, Allah. Also sie haben an diese Handlungen Allahs geglaubt. So werden sie gewiss sagen, Allah, sprich, alles Lob gebührt Allah, doch die meisten von ihnen begreifen nicht. In einer anderen Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm dabei andere beizugesellen. Also, oder anders formuliert, sie glauben an Allah, nur während sie ihm auch noch andere beigesellen. At-Tabari, rahimahullah, sagte, und die meisten von diesen, deren Zustand Allah beschrieben hat, mit seinen Worten, und wie viele Zeichen gibt es an den Himmeln und auf Erden, an denen sie vorübergehen, während sie sich ihnen abwenden, sie glauben daran, dass Allah ihr Schöpfer und Versorger und der Schöpfer aller Dinge ist. Außer, dass sie ihm beigesellen, also indem sie Götzen und Götter verehren und sich an ihre Stelle Herren nehmen und behaupten, dass er einen Sohn habe, erhaben ist Allah Azza wa Jal über das, was sie sagen. Ibn Abbas sagte, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُمْ بِاللَّهِ, also, und sie glauben erst nur in der Art an Allah, während sie noch an andere glauben, also Schirk begehen. Er sagte, von ihrem Glauben ist, dass wenn man sie fragt, wer hat den Himmel erschaffen, wer hat die Erde erschaffen, wer hat die Berge erschaffen, sagen sie Allah. Und doch sind sie Götzendiener. Ikrimah, rahimahullah, sagte, du fragst sie, die Götzendiener, wer hat euch erschaffen, wer hat die Himmel und die Erde erschaffen, sie sagen Allah. Das ist ihr Glaube an Allah, während sie andere außer ihm anbeten. Also, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise Allah jalla jalaluhu, hat bestätigt in vielen Ayat, dass die Mushrikun an Allah glauben und an seine Herrschaft glauben und dass er der Schöpfer ist. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, hat natürlich ausführlich über dieses Thema gesprochen in vielen Werken, besonders was die Scheinargumente geht im Werk Kashf al-Shubuhat. Und hier wichtig, barakallahu fikum, diese Werke von Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, sollen gelernt und studiert werden mit der Erläuterung der Großgelehrten. Denn die Fanatiker benutzen ihn auch. Daesh sagt auch, also ISIS, Muhammad ibn Abdul Wahhab sagt und Ibn Taymiyyah sagt. Und hier noch einmal für diejenigen, die sagen, deswegen ist das Buch schlecht. Was ist das für eine Argumentation? Nur weil es Menschen gibt, die Al-Quran missbrauchen, lässt du den Koran dann weg? Also was ist denn das für eine Logik? Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ist das ein Prophet? Nein. Kann er Fehler machen? Ja. Aber trotzdem ist ein großer Gelehrter. So wie Ibn Taymiyyah, wie alle anderen gelehrt. Wie Imam Malik, Abu Hanif, wen du willst angelehrt. Keine Propheten, nicht unfehlbar, aber großartige gelehrt. Jetzt gibt es einige, die nehmen Zitate und missbrauchen es. Ist er schuld? Deswegen brauchst du Gelehrte, die dir seine Werke beibringen, damit du es nicht falsch verstehst. Und deswegen frage ich mich wirklich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, da gibt's Erläuterung von Kashf al-Shubuhat. Wer? Abu XY al-XY. Wer ist das? Der kann gut reden. Nimm einen Kommentar, der übersetzt wurde von einem Großgelehrten. Aber achte. Leider gibt es die nächste Falle. Ich übersetze dir ein Buch, drei Zeilen vom Buch und dann die, der Rest der Seite Fußnoten. Ja, aber da liegt er nicht ganz richtig und da und da und der Titel, Allah Mubarak, Sharh Usul al-Thalatha von, was weiß ich, irgendeinem großen Gelehrten. Oder ist egal, was für ein Werk. Mashallah. So, und dann unten drunter, Fußnot, Fußnot. Junge, was ist denn los? Hat der Sheikh was vergessen oder was? Was willst du denn jetzt noch kommentieren? Du bist Übersetzer. Oder bist du ein Großgelehrter? Dann mach deinen eigenen Kommentar. Also nimm die Erläuterungen der Großgelehrten. Halte dich an das, was der Großgelehrte sagt. Wenn im Kommentar unten drunter vom Übersetzer von Abu XY was steht, schneide das ab und lass den Text vom Großgelehrten. Was willst du denn mit seinem Kommentar, mit seinen Fußnoten? Nein, es sind Kommentare von Großgelehrten. Allahumma lakal hamd. Sehr schön, dann ist gut. Er fügt hinzu, der Großgelehrte sagt, Allahumma lakal hamd. Aber sagt, nein, aber hier und da. Also achtet darauf, wie ihr lernt. Die Fallen sind zahlreich, möge Allah bewahren. Also, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, sagt, der Tawhid al-Uluhiyya bedeutet, dass niemand angerufen und auf niemanden sonst gehofft wird, außer Allah allein, der keinen Teilhabe hat. Dass bei niemandem anderen um Hilfe gefleht wird. Also noch einmal, ja, welche Hilfe? Die, zu der nur Allah imstande ist. Du willst jemand fertig zum Flughafen, das ist doch kein Schirk, kannst du mich mal fahren? Also es geht um Hilfe, also du verlangst von einem Menschen, wozu nur Allah in der Lage ist. Das machen die ja bei den Gräbern. Er sagt nun, dass für keinen anderen geopfert wird, dass für keinen anderen ein Gelübde abgelegt wird, weder für einen nahestehenden Engel noch für einen entsandeten Propheten. Wer bei einem anderen als ihm Hilfe sucht, ist ungläubig geworden. Wer für einen anderen als ihn opfert, ist ungläubig geworden. Wer für einen anderen als ihn Gelübde ablegt, ist ungläubig geworden. Und die Vollkommenheit dieses Wissens besteht darin, zu erkennen, dass die Götzendiener, mit denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam kämpfte, die Frommen anriefen, wie die Engel, wie Isa oder seine Mutter, Uzair und die andere Awliya. Dadurch wurden sie ungläubig, obwohl sie bekannten, dass Allah allein der Schöpfer, Versorger und Lenker ist. Wenn du dies erkannt hast, dann hast du die Bedeutung von La ilaha illallah verstanden. Und du hast verstanden, dass wer einen Propheten oder einen Engel anruft, ihn flehentlich bittet oder bei ihm Hilfe sucht, aus dem Islam austritt. Dies ist genau der Unglaube, gegen den der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gekämpft hat. Mit den Muschrikun also. Also er sagt, das ist doch das Gleiche. Was haben denn bitte schön die Polytheisten in Mekka getan? Sie haben diese Götzen angebetet. Warum? Weil sie eben um Hilfe gebeten haben bei ihnen, wobei sie wussten, diese Götzen helfen nicht. Das wussten sie. Das wussten sie. Aber sie sagen, wir können nicht direkt Allah anflehen. Wir brauchen einen Vermittler zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn nun jemand von den Götzendienern sagt, wir wissen, dass Allah der Schöpfer, Versorger und Lenker ist, aber diese frommen, also zum Beispiel Sidi und Maulana und XY, der gestorben ist, diese Frommen sind nahe bei ihm, ja, so nahestehende. Und wir rufen sie an, legen ihnen Gelübde ab, wenden uns ihnen zu und suchen bei ihnen Hilfe. Wir wollen dadurch nur Ansehen vor Allah und Fürsprache erlangen. Wir wissen doch, dass Allah der Schöpfer, Versorger und Lenker ist. Dann sage ihm, deine Worte sind die Ansicht von Abu Jahl und seinesgleichen. Denn auch sie riefen Isa, Uzair, die Engel und Awliya an, um dies zu erreichen. Allah Azza wa Jal sagt, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا Und diejenigen, die sich anstatt seiner Schutzherren nahmen, also sie haben andere angebetet, sagen, wir dienen ihnen nur, damit sie uns Allah nahe bringen. Genau das Gleiche, was am Grabe gesagt wird. Und Allah Azza wa Jalla sagt, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Und sie dienen anstatt Allahs solchen, die ihnen weder schaden noch nützen können, und sagen, diese sind unsere Fürsprecher bei Allah. Er sagte weiter, wenn du dies gut durchdenkst und erkennst, dass die Ungläubigen Allah das Alleinsein in der Herrschaft bezeugten, dass er allein Schöpfer, Versorger und Lenker ist, und sie dennoch Isa, die Engel und die Awliya anriefen, weil sie glaubten, dass diese sie Allah nahe bringen und für sie Fürsprache einlegen würden. Und wenn du erkennst, dass unter den Ungläubigen, insbesondere unter den Christen, welche sind, die Tag und Nacht Allah anbeten, sich von der Welt abwenden, Almosen geben von dem, was sie erhalten, sich in Klöstern von den Menschen zurückziehen, und dennoch sind sie ungläubig und ewig im Feuer, wegen ihres Glaubens an Isa oder andere Awliya, die sie anrufen, für die sie opfern oder für die sie Gelübde ablegen, dann wird dir klar, wie der Islam beschaffen ist, zu dem dein Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgerufen hat. In einer anderen Stelle, an anderer Stelle sagt, und sage ihm außerdem, diesem Grabesanbeter, haben die Götzendiener, über die der Koran herabgesandt wurde, die Engel, die Frommen, Allat und andere angebetet? Er wird gewiss sagen, ja. Dann sage ihm, war ihre Anbetung dieser nur im Bittgebet, Opfern, sich das Zuflucht suchen und ähnlichem, oder nicht? Waren das nicht ihre Gottesdienste? Gewiss wird er sagen, ja. Denn sie waren sich einig, diese Diener sind und seiner Macht unterworfen sind, also diese, die angebetet wurden. Sie wissen ganz genau, sie unterliegen der Macht Allahs Azza wa Jal. Doch riefen sie sie an und suchten bei ihnen Zuflucht, um Ansehen und Fürsprache zu erlangen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala erklärt eindeutig, dass einige, es muss nicht sein, dass jeder Muschrik nicht an die Göttlichkeit des Angebeteten glaubt. Es gibt Leute, die glauben. Aber wir reden jetzt nicht darum. Das ist ja klar, dass es ein Muschrik ist. Wir reden jetzt über jemanden, der sagt, nee, das ist kein Gott. Aber ich bete ihn an. Das ist die Frage. So. Hier sagt Allah Azza wa Jal in der Geschichte von Ibrahim a.s. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Ibrahim a.s. diskutiert jetzt mit den damaligen Götzendienern. Sie sagten, wir verehren Götzen und verharren andauernd vor ihnen in Anbetung. Er sagte, hören sie euch, wenn ihr ruft, oder nützen oder schaden sie euch? Sie sagten, nein, sondern wir fanden unsere Väter so handeln. Noch deutlicher. Die haben ganz genau gewusst, das sind Gegenstände, das ist ein Stein, das ist ein Baum. Aber warum machst du das? Ja, mein Großvater hat es getan. Ich folge ihm jetzt. Und als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nach Hunain hinausgezogen war, ging er an einem Baum vorbei. Und an diesem Baum haben die Götzendiener ihre Schwerter aufgehängt. Und das nennt man Dhatu Anwad. Und damit sie Segen erlangen durch diesen Baum, ja, damit sie gewinnen. Da sagten sie, O Gesandter Allahs, mach uns auch so einen Baum, Dhatu Anwat, so wie sie einen Baum haben, Dhatu Anwat. Da sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, das ist wie das, was das Volk Musas sagte, mache uns einen Gott, wie sie Götter haben, bei dem in dessen Hand meine Seele ist. Wahrlich, ihr werdet gewiss den Weg derer gehen, die vor euch waren. Haben denn diese Sahabe gedacht, dass dieser Baum göttlich ist? Natürlich nicht. Diese Sahabe waren neu im Islam. Deswegen wurden sie auch entschuldigt und nicht zu Kuffar erklärt. Aber ausschlaggebend ist jetzt, natürlich, und das ist ja wohl offensichtlich, dass kein Sahabi denkt, dieser Baum hat göttliche Kräfte. Und doch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr habt das Gleiche gesagt wie das Volk von Musa, gib uns einen Gott, Ilah, so wie die anderen auch einen Ilah haben. Auch hierzu sagt Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ausdrücklich erklärt, dass wer an einen Baum glaubt oder sich durch ihn segnen lässt, damit einen Gott genommen hat. Denn die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam wussten sehr wohl, dass der Baum nicht erschafft und nicht versorgt. Sie meinten nur, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er ihn befiehlt, sich an ihm zu segnen, also Segen zu suchen, ihm dadurch Segen innewohnt. Das bedeutet also, er sagt hier, sie wussten ganz genau, dieser Baum ist nicht der Schöpfer, nicht der Lenker der Angelegenheiten, sondern es ist Allah. Aber, und das ist der Aspekt, sie suchten ein Mittel, um Allahs Beistand zu bekommen, was Allah aber nicht als Mittel definiert hat. Das ist die Definition. Also jegliches Mittel, Wasila, um von Allah etwas zu bekommen, was aber Allah nicht als Mittel erlaubt hat, darfst du nicht benutzen. Das ist also die Definition. Ein weiterer Beleg ist die Aussage Allahs Azza wa Jal,
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
Sie haben sich ihre Gelehrten und Mönche zu Herren genommen anstatt Allahs und auch den Messias, den Sohn Mariams, obwohl ihnen doch nur befohlen worden war, einem einzigen Gott zu dienen. Es gibt keinen Gott außer ihm, gepriesen sei er über das, was sie ihm beigesinnt. Im Hadith von Adi bin Hatim, radiallahu an, lautet es, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, während ich ein goldenes Kreuz an meinem Hals trug. Er sagte, o Adi, wirf dieses Götzenbild von dir ab. Und ich hörte ihn, diese Ayah von Surat Bara'a, also Tauba, lesen. Dann sagte er, wahrlich, sie haben sie nicht angebetet, sondern wenn sie ihnen etwas erlaubt haben, hielten sie es für erlaubt. Und wenn sie ihnen etwas verboten haben, hielten sie es für verboten. Was ist jetzt der Beleg? Das heißt, sie haben nicht geglaubt, dass diese Mönchen Götter sind. Aber sie haben eine göttliche Eigenschaft, das Gebieten einem anderen außer Allah gewidmet. Natürlich haben sie sich das erlaubt, auch um die Diskussion wegen Istihlal und so weiter und so fort, wenn jemand nicht richtet nach dem Urteil Allahs Azza wa Jalla und so weiter. Das ist ein größeres Thema. Aber auf jeden Fall, diese Christen oder die Juden, sie haben es natürlich sich erlaubt, dass sie Mönche oder Priester als Gebieter oder Gesetzgeber nehmen anstelle von Allah subhanahu wa ta'ala. Dabei haben sie nicht gedacht, dass dieser Mensch ein Gott ist. Also ist es keine Voraussetzung, um im Schirk zu fallen, möge Allah uns davor bewahren, dass der Angebetete, egal was für eine Ibadah das jetzt ist, dass die Niederwerfung ist, als Ibadah jetzt, nicht als Gruß, ist Haram, ja, aber wir reden jetzt als Ibadah. Auf jeden Fall, oder das Opfern, Umrunden und so weiter, diese Ibadat, wenn man sie macht für einen anderen außer Allah, tabaraka wa ta'ala, ist es irrelevant, ob man an die Göttlichkeit dieses Angebeteten glaubt oder nicht. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, sagt weiter, und sie haben noch einen weiteren Einwand, nämlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, dass die Menschen am Tag der Auferstehung bei Adam um Hilfe flehen und bei Nuh, dann bei Ibrahim, dann bei Musa, dann bei Isa, alayhimus salam, und alle lehnen sie es ab, bis sie zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam kommen. Sie sagen, dies beweise, dass die Hilfesuche, ist die Rafa, bei einem anderen als Allah kein Schirk sei. Bitte schön, die bitten. Und der Wortlaut heißt, ist die Rafa. Ja, sie bitten um Hilfe bei Adam, bei Nuh. Bitte schön, wie könnt ihr dann sagen, das sei Schirk, wenn ich Sidi Maulana XY um Hilfe bitte? Die Antwort darauf ist, gepriesen sei derjenige, der die Herzen seiner Feinde versiegelt. Er sagt, Subhan Rabbi al-Azim, wie blind kann man nur sein. Denn die Hilfe ersuche bei einem Geschöpf in Angelegenheiten, die er zu leisten vermag, leugnen wir nicht. Wie es Allah in der Geschichte von Musa sagt, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. Da flehte ihn derjenige aus seiner Partei um Hilfe gegen den, der von seinem Feind war. استغاثة. Er bat um Hilfe. Allah hat das erwähnt. Also ist das eine erlaubte Form. Ebenso ruft ein Mensch seine Gefährten im Krieg oder bei anderen Dingen zu Hilfe, die ein Geschöpf leisten kann. Wir verurteilen jedoch die Hilfeersuche der Anbetung, die sie an den Gräbern der Awliya oder in anderen Abwesenheit oder in deren Abwesenheit tun. Jemand sagt, nee, okay, ich suche keine Hilfe vom Toten, sondern vom Lebendigen. Tayyib, hast du ihn angerufen? Nee. Hast du WhatsApp-Nachricht geschickt? Nee. Wie hast du kommuniziert? Nee, ich musste einfach nur an ihn denken und dann klappt's. Das ist doch das Gleiche. Wenn dies feststeht, so ist ihre Hilfeersuche bei den Propheten am Tag der Auferstehung so gemeint, dass sie wollen, dass diese Allah bitten, damit er die Menschen richtet, damit die Bewohner des Paradieses von der Bedrängnis des Stehens vor dem Gericht befreit werden. Sie wollen, also sie bitten um Hilfe, ja Adam, mach bitte Dua, sprich bitte mit Allah, dass er uns ins Paradies bringt, dass das Gericht nun beginnt, denn die Strapazen von Yawm al-Qiyamah sind gewaltig, möge Allah uns bewahren. Dies ist sowohl im Diesseits als auch im Jenseits erlaubt, dass man zu einem frommen, lebenden Mann kommt, der mit einem sitzt und einen hört und zu ihm sagt, bitte Allah für mich. Genau dies taten die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu seinen Lebzeiten. Aber nach seinem Tod, niemals und auf keinen Fall haben sie ihn an seinem Grab darum gebeten. Und das ist wirklich auch so verwunderlich. Haben das die Sahaba getan? Warum muss man etwas einführen in der Religion, was die Sahaba nicht getan haben? Ihr kennt ja die Geschichte mit Al-Abbas, als Umar radiallahu an das Gebet um Regen gebetet hat mit den Muslimen, weil Dürrezeit war. Und dann sagte Umar radiallahu an, wir pflegten den Propheten zu bitten, dass er um Regen bittet. Nun bitten wir den Onkel des Propheten, Al-Abbas radiallahu an, der Vater von Abdullah ibn Abbas, dass er nun Allah bittet um Regen. Wenn es erlaubt wäre, Tote zu bitten. Wer ist denn bitteschön mehr angesehen? Al-Abbas radiallahu an oder An-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Warum lässt Umar und alle Sahaba mit ihm das Anflehen des Gesandten alaihi salatu wasallam, wenn es erlaubt wäre? Weil es eben nicht erlaubt ist. Also ist das nicht erlaubt, Tote anzuflehen oder sie um Hilfe zu bitten. Er sagt nun weiter, wie erst recht, dass sie ihn selbst bitten würde. Also er sagt, also sie haben ja nicht mal An-Nabi sallallahu alaihi wasallam nach seinem Tode gebeten, ja Rasulallah, bitte sag Allah oder bitte mach Dua für uns, nachdem er tot ist. Erst recht nicht den Toten direkt anbeten. Maulaya XY, Sidi Fulan, lass es regnen, möge Allah uns davor bewahren. Wenn das kein Schirk ist, was ist dann Schirk? Nee, ich weiß, er lässt es nicht regnen, aber Allah, warum machst du nicht Dua zu Allah? Du darfst keinen anflehen, der verstorben ist. Und sie haben noch einen weiteren Einwand, nämlich die Geschichte Ibrahims, als er ins Feuer geworfen wurde. Jibril begegnete ihm in der Luft und sagte zu ihm, hast du ein Anliegen? Da sagte Ibrahim, bei dir nicht. So, die Grabanbeter, also die Fanatiker unter den Sufis, nicht jeder Sufi ist ein Grabanbeter, aber auf jeden Fall gibt es im Sufismus Schiiten und so weiter. Was sagen sie jetzt? Wäre die Hilfeersuche bei Jibril Schirk, hätte Jibril a.s. es Ibrahim gar nicht angeboten. Habt ihr die Argumentation verstanden? Sie sagen, guckt mal. Ibrahim a.s., Jibril kam zu ihm und hat ihm gesagt, brauchst du was? Was hat Ibrahim gesagt? Bei dir nicht. Also von dir nicht. Jetzt sagen sie, also Jibril hat seine Hilfe angeboten. Wäre es verboten, bei einem Geschöpf um Hilfe zu bitten, hätte Jibril es gar nicht erst angeboten. Da hätte er ihm sofort gesagt, guck mal, bitte Allah an. Mach Dua bei Allah. Die Antwort darauf, das gehört zur selben Art wie der erste Einwand. Was war der erste Einwand? Nee. Was hat er? Nee, der Einwand, Scheinargument meinte. Gerade eben, worüber haben wir geredet? Welches Scheinargument? Yawm al-Qiyamah, dass die Leute zu den Propheten gehen und sie um Hilfe bitten. So, er sagt, das ist genauso wie das vorherige. Also was? Denn Jibril a.s. bot ihm Hilfe in einer Sache an, die er vermochte zu tun. Welche denn? Also, dass er Allah anbetet. Also Jibril a.s. hat mit Allah bittet, meinst du? Jibril a.s. hat ja mit Ibrahim geredet. Dann hätte ja Jibril a.s. mit Allah reden können. Ja, Rabbi, hilf Ibrahim a.s. Wenn Allah es ihm befohlen hätte, das Feuer Ibrahims mitsamt seiner Umgebung an Erde und Bergen zu nehmen und in den Osten oder Westen zu werfen, hätte er es getan. Hätte er ihm befohlen, Ibrahim an einen weit entfernten Ort zu bringen, hätte er es getan. Hätte er ihm befohlen, ihn den Himmel zu erheben, hätte er es getan. Das ist so, wie wenn ein reicher Mann mit viel Vermögen einen Bedürftigen sieht und ihm anbietet, ihm ein Darlehen zu geben oder ihm etwas zu schenken, womit er seine Not stillt. Und der Bedürftige lehnt ab und wartet, bis Allah ihm eine Versorgung schickt, bei der er keinem Menschen verpflichtet ist. Also, er sagt nun, Jibril a.s., kann er Ibrahim helfen oder kann er nicht helfen? Er kann helfen. Jibril a.s. kann ihn da rausnehmen, kann alles Mögliche machen. Warum? Also natürlich nicht alles, aber alles in seiner Macht Mögliche. Weil er sehr stark ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Shadidul Quwa, von mächtiger Kraft. Also ist das keine Bitte von jemandem, der dazu nicht in der Lage ist. Auch hier bitte nicht falsch verstehen. Also auch, okay, wenn ich jetzt den Metzger frage, ob er mein Auto reparieren kann, ist das Schirk? Es geht nicht darum, sondern das Reparieren von Autos. Gibt es irgendeinen Menschen auf diesem Planeten, der das machen kann? Ja, also ist das menschenmöglich. sondern es geht um Sachen, die nicht menschenmöglich sind, sondern nur Allah kann es, selbst Engel nicht und so weiter. Diese Sachen, die nur Allah vermag zu tun, die darfst du nicht von einem Geschöpf verlangen. Wie fern ist dies doch von der Hilfeersuche der Anbetung dem Schirk, wenn sie doch nur verstehen würde. Ibn Taymiyyah sagt, wir bestreiten nicht das, was Allah an Ursachen und Wirkungen bestätigt hat. Aber wer ist es, der das Hilfeersuchen bei einem Geschöpf und das Anrufen eines solchen zu einer Ursache für Dinge gemacht hat, die nur Allah vermag? Noch einmal, er sagt nun, wo ist euer Beleg? Zum Beispiel leben lassen, Kinder bekommen. Wo habt ihr einen Beleg, dass Sidi Maulana XY dazu in der Lage ist? Habt ihr einen Beleg dafür? Nein. Also das sind Sachen, die kann nur Allah Jalla Jalaluhu. Er sagt, und wer hat gesagt, dass wenn du bei einem Toten oder Abwesenden aus den Menschen, ob Prophet oder nicht, Hilfe suchst, dies eine Ursache für Versorgung, Sieg, Rechtleitung und anderes sei, was nur Allah vermag? Wer hat dies als Gesetz erlassen und dazu aufgefordert? Wer von den Propheten, den Gefährten oder denen, die ihnen in Güte bis zum jüngsten Tag folgen, hat so etwas getan? Dann sagt er, gerade an dieser Stelle wird die Irreführung dieser Götzendiener in Schöpfung, Gesetzgebung deutlich, denn sie sind verpflichtet, die religiösen Beweise zu erbringen, dass Allah es für seine Diener vorgeschrieben hat, diese Toten und Abwesenden um Hilfe zu bitten. Und sie sind dazu nicht imstande. Salam wa barakatuh. Das zeigt, barakallahu fikum, wie gefährlich Scheinargumente sind. Und das zeigt wiederum, wie wichtig und notwendig die Wissensaneignung ist. Und wenn man aber nicht bei den Großgelehrten lernt, landet man bei irgendjemandem, der dann dir sagt, ist halb so wild. Hauptsache, du denkst nicht, dass er göttliche Fähigkeiten hat. Daher, barakallahu fikum, wer sich retten will, der soll sich festhalten an die großen Gelehrten, besonders die bereits verstorben sind, denn die Lebenden sind nicht vor der Versuchung sicher. Möge Allah uns vor allen Versuchungen bewahren. Ja Rabbi, wende uns zur Religion hin und festige uns auf der Religion. Zeige uns die Wahrheit als Wahrheit und erlaube uns, ihr zu folgen. Und zeige uns die Unwahrheit als Unwahrheit und erlaube uns, sie zu meiden. Bewahre uns vor dem Schirk, ja Arham al-Rahimin. Lass uns mit dem Tawhid leben und mit dem Tawhid sterben. Vereine uns mit den Muwahhidun in den höchsten Stufen des Paradieses, dem edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Sahaba und die ihnen folgen. Wa sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.